Läuft. Wunderbar. Herzlich willkommen auf der Halde. Ich freue mich, mal wieder eine Hörstrecke machen zu können, nachdem ich Ewigkeit mein Aufnahmeset in der Schublade habe vergammeln lassen. Heute habe ich zu Gast Markus Eibel. Hallo Markus.
Ja, hallo. Grüß dich.
Tag. Es ist ein Thema, da kenne ich mich ehrlich gesagt gar nicht aus, aber dafür ist Podcasten ja da, dass man Fragen stellen kann und hinterher mehr weiß. Heute soll es um Motorsport gehen. Motorsport. Keine Ahnung, also nicht allgemein um Motorsport, deswegen frage ich gleich mal Markus. Du fährst Sandbahnrennen, habe ich das richtig begriffen?
Ja, genau. Sandbahnrennen. Also Motorradrennen und wir fahren im Oval.
Im Oval heißt, also Sandbahn heißt erstmal auf Sandpiste.
Ja, also es gibt da zwei Kategorien. Wir fahren auf einer Sandbahn und auch auf Gras, also auf einer Grasnarbe.
Also auf der Grasnarbe auch. Also genau. Sind es in der Regel, das habe ich soweit schon mitbekommen, Galopprennbahnen oder sowas?
Ja, also es werden überwiegend, also die Sandbahnen meistens von Trabern benutzt, also die, wo ja über das ganze Jahr da eine Veranstaltung oder Trainings haben und da fahren wir Motorradrennen drauf.
Und wie häufig findet das so statt?
Ja, also es sind, ich sag mal, so in Deutschland bezogen bestimmt 30 bis 40 Veranstaltungen, also in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland.
Genau.
Und aber es gibt auch international diesen Sport.
Ja klar, europäisch, also von Frankreich, Holland, England, Finnland, Norwegen, Schweden, also das ist eigentlich ziemlich ganz Europa.
Und weltweit? Dabei.
Ja, Australien, Neuseeland, wo es auch noch solche langen Bahnen gibt und Speedway ist ein bisschen andere Disziplin, also kürzere Bahnen. Viel kennen sie auch vielleicht vom Eurosport, gerade Speedway, den Grand Prix. Und die fahren wirklich also weltweit, Australien, USA, also da, die sind richtig weit unterwegs.
Okay, um das mal irgendwie so ein bisschen, ich kenne mich da ja nicht so aus, technisch mal ein, also Speedway habe ich jetzt gehört, Sandbahn. Da gibt's Unterschiede, ne? Also fang mal als erstes mal an, du sagtest im Oval fahren. Wie lang ist denn so eine Strecke erstmal?
Ja, wenn man jetzt halt von der Sandbahn ausgeht, dann gingen die Bahnen meistens von 500 bis 1000 Meter los.
Ja.
Teilweise auch bis 1200 Meter, also wenn es so ganz lange Trabrennbahnen sind. Es werden in der Regel 4 Runden gefahren, also pro Heat, also pro Lauf.
Okay.
Man geht 5-mal ans Band, es sind 18 Fahrer am Start.
Band heißt was?
Ja, genau, du weißt ja das jetzt nicht, gell? Und sind 6 Fahrer am Start auf der Langbahn. Man fährt also auf Start und Ziel, also Start ist ja zugleich das Ziel. Es ist ein Tape, also ein Bandtape unten. Also alle Fahrer nehmen die Startposition ein, dann gibt der Schiedsrichter so in einem Abstand von 30 Meter ein grünes Licht frei und innerhalb von 3 bis 5 Sekunden geht das Band hoch. Also das entscheidet dann der Schiedsrichter, wenn alle Fahrer stillstehen. Man muss natürlich da eine gute Drehzahl haben, also sprechen wir da von ungefähr 10.000 Umdrehungen.
Okay, ja, warte, bevor wir so ganz genau da reinkommen, erstmal, okay, also das Band wird gehoben oder fallen gelassen?
Also das ist nach unten gezogen. Also
genau,
das
geht nach unten gezogen und dann starten 6 Fahrer.
Genau, richtig.
Und dann fährt man erstmal eine Gerade, nehme ich an.
Ja, genau.
Also und dann geht es in eine Kurve.
Genau, also wer natürlich da eine wahnsinnig gute Reaktion am Start hat, also das ist ja mal Grundvoraussetzung bei unserem Sport. Und da als Erster in die erste Ecke einbiegt, hat natürlich schon mal einen wahnsinnigen Vorteil.
Und dann geht es je nach Rennen 4-mal rum oder?
Genau, es sind dann 4 Runden. Also wer nach 4 Runden das erste das Ziel durchquert und bekommt seine 5 Punkte. Und genau, und so ist das aufgeteilt, dass 18 Fahrer da sind.
Okay.
Man fährt seine 4 Vorläufe. Also da ist dann so die Einteilung, dass jeder gegen jeden eigentlich immer am Start steht.
Ja.
Und Tagesende, also gingen dann die 6 Punkt besten Fahrer ins Finale, mhm, und fahren dann da den Tagessieg aus.
Und die fahren dann auch wieder 4 Runden?
Genau, der geht auch, es geht alles über 4 Runden.
Einmal,
genau.
Okay. Und wie lange braucht man jetzt, um diese 4 Runden irgendwie durchzubrettern?
Ja, wir fahren, sage ich mal, doch gar nicht so wahnsinnig langsam. Also so unsere Motorräder haben ungefähr 80 PS, mhm, sind aber auch bloß 80 Kilo schwer. Mhm. Wir haben eine Beschleunigung von 0 auf 100 unter 3 Sekunden. Also das ist ungefähr fast so schnell,
wow,
wie ein Formel-1-Auto.
Also das sind dann schon mehr als wie viel Erdanziehungen, 1G, 2G. Man spricht da ja bei der Raumfahrt irgendwie um diesen Parabelflügen, was es da so alles gibt.
Ja, ich habe bei mir ein Motorrad-Data-Recording dran. Man fährt, natürlich hat man ja einen Schlupfer auf Sand, also wenn man da mit Vollgas wegfährt. Und wir haben da eine Längsbeschleunigung von 1G in etwa. Mhm. Und ja, da ist man dann, muss sich da schon gut festhalten. Also natürlich schaut man auch noch, wenn man vom Start wegfährt, dass man das Motorrad so gut wie möglich auch belastet, dass man so viel wie möglich Antrieb hat.
Also, dass man, also belastet heißt quasi auf das Hinterrad Gewicht gibt.
Genau, also man hat ja bei uns keine Kupplung, also auf der Landbahn gibt es ein Zweiganggetriebe. Wir fahren im ersten Gang, also wir kuppeln im ersten Gang ein, haben eine Trockenkupplung, also Kupplung und Motor ist bei uns getrennt. Es würde ja nicht funktionieren, dass das alles im Öl wäre, also sonst würde die gar nicht so gut reinhauen. Und ja, wir fahren dann da los und versuchen natürlich immer das Vorderrad so ein bisschen oben zu halten, also natürlich nicht zu weit, weil dann muss man zu stark nachkuppeln, hat man wieder einen Verlust. Man versucht einfach das schemische Gefühl,
okay.
Übung macht den Meister, schemische Gefühl da rauszubringen und dann wird ohne Kupplung, ohne alles, dann einfach der zweite Gang eingelenkt.
Okay, also wie gesagt, ich kenne mich da wirklich denkbar schlecht aus, aber also wie viel Gänge, spreche ich da so normal von Gängen wie beim Auto jetzt? Wie viele Gänge gibt's oder?
Wir haben einfach 2 Ganggetriebe drin.
2 Gänge.
Also man fährt, wie gesagt, mit dem ersten los vom Start weg,
mhm,
und schaltet dann auf den zweiten um und fährt mit dem zweiten dann seine Runden fertig.
Also du schaltest auch nicht runter?
Nein.
Nicht mehr, einmal hoch und zack, bumm.
Genau, einmal wird da hochgeschaltet und dann fahren wir die 4 Runden durch. Also
wow. Wir
fahren ja, das kommt jetzt ja noch oben drauf mit dazu zu unseren Motorrädern. Wir haben keine Bremsen, also die Bremsen sind überflüssig bei uns im Sport.
Wie bremst ihr? Also
ja, man macht das Gas einfach weg.
Okay.
Und lässt das Ding ausrollen.
Wenn es irgend geht.
Ja.
Also ich meine, in so einer Kurve, die sind ja, wir kennen ja alle diese Trabrennbahnkurven, die sind ja wirklich 180 Grad, ne?
Ja, es ist ja bei uns so, also wir fahren ja da jetzt, man kann sich das jetzt nicht so vorstellen, wie irgendwie so ein Straßenmotorrad, der dann sein Motorrad umlegt und hat dann das Knie unten und fährt dann da um die Kurve.
Mhm.
Wir fahren ja Vollgas auf die Kurve zu, legen das Motorrad ein bisschen runter, dass das Motorrad in Drift kommt und mit dem.
Also Drift heißt, dass das Heck hinten ein bisschen ausschiebt.
Genau, dass das ist, also ja, je nachdem, wie schnell man halt dran ist, bricht es leichter oder, also bei Vollgas bricht es schon gut aus.
Mhm.
Man versucht natürlich dann auch, gerade in der Kurve rein, so viel wie möglich Belastung aufs Hinterrad zu bringen, dass man nur schneller in die Kurve reinkommt.
Mhm.
Und ja, auf so einer langen Bahn kommt man ungefähr mit 170 Sachen an die Kurve, an der Kurve an.
Wow. Also,
und ja, bis zur Kurvenmitte, also und durch den Drift, werden wir also auf 130 km/h wieder runterkommen. Also sonst würden wir ja nicht um die Kurve kommen.
Das würde heißen, du würdest rausfliegen, oder wie?
Richtig, genau.
Also ab wann fliegst du raus? 130, 140?
Ja gut, das lässt sich, sage ich mal, von dem her ja nicht vermeiden, dass die Geschwindigkeit runtergeht, durch dem du da das Motorrad
also antriffst. Also es gibt quasi der Untergrund vor.
Oder? Ja, man kann schon so sagen, dass das der Untergrund vorgibt. Es gibt mehr griffigere Bahnen, also da wo der Belag, wo die Bahn ein bisschen tiefer ist,
mhm,
und das heißt auch schneller. oder es gibt mehr einen glatteren Belag, also wo nicht viel Material da liegt, da muss man natürlich...
Also ist Sand glatter oder Rasen?
Ja, es kommt immer ganz drauf an.
Also wie weich der Boden ist.
Dann genau, wie weich. Also bei uns sagt man halt, wie griffig halt der Boden dann im Endeffekt ist. Es gibt auch manche Bahnen oder kürzere Bahnen, wo man nicht mit dem Vollgas reinfahren kann. Also das sind wirklich so die langen Bahnen, wo man wirklich da das Gas voll stehen lassen kann. Aber so gerade die kürzeren Bahnen, es ist ja dann in der Kurve wahnsinnig, also ich rede mich da jetzt vielleicht ein bisschen leichter, weil ich ja den Sport doch schon eine Weile mache, aber gerade so, wenn man die Anfänge von vielen anderen Fahrern sehen, ist es die Balance in der Kurve zum haben. Also und ist schon wahnsinnig schwierig. Also dass das Heck einmal kurz wegbricht, mit dem kommen vielleicht noch viel klar, aber dass man halt einen gleichmäßigen Fahrstil durch die Kurven bringt und halt auch noch schnell dazu ist, das kommt halt wirklich ja, mit viel Mut und viel Training.
Ja, und was macht man, wenn das Heck wegbricht?
Ja, dann versucht man halt mit dem Körper das Ganze in der Kurve auszugleichen. Mhm. Also und man kann dann schon in der Kurve...
Also ein wahnsinniger Balanceakt die ganze Zeit.
Klar, man kann dann in der Kurve schon allein, also und trotzdem, dass man auf dem Gas voll drauf ist, mit seinem Körpergewicht, also ein Oberkörper vor, nach hinten, kann man dann schon seine Richtungswechsel rein in der Kurve machen. Also jetzt nicht so, wenn man irgendwo in der Kurve reinfährt, sagt man, ja, wir wissen ja gar nicht, jetzt, wo wir da ungefähr rauskommen, sondern man kann da wirklich schon dann exakt mit dem Körpergewicht arbeiten, wo man dann eigentlich dann hinfahren möchte.
Gibt es denn so einen Idealkörper oder Körpergewicht für diesen Sport? Also du bist jetzt nicht sehr besonders groß, sage ich mal. Also mein Freund irgendwie 1,95, wäre das ein Sport für den in so einer Größe? Also
ja, es ist durch dem sie ja bei uns jetzt nicht so wie in der Formel 1 oder in der MotoGP ist, dass es gibt zwar ein Limit am Motorrad, das Motorrad darf nicht unter 82 Kilo haben, aber das Fahrergewicht ist freigestellt. Also und wenn jetzt natürlich einer mit 1,90 Meter, der wird mit Sicherheit seine 90 Kilo auf die Waage bringen. Der hat natürlich mir gegenüber mit meinen 62 Kilo natürlich am Start schon enormes Nachsehen. Durch den wir ja mir wahnsinnig viel Drehmoment brauchen oder beziehungsweise auch in der Kurve, wir fahren ja...
Naja, aber der hätte ja quasi mehr Druck am Start aufs Hinterrad, oder?
Ja, aber es geht ihm ja natürlich am Drehmoment verloren. Okay. Das ist wie bei ihm.
Also da muss man genau den richtigen Zeitpunkt abpassen zwischen Drehmoment und Druck auf dem Boden
beim Genau, Start. Genau, richtig. Es gibt ja natürlich Bahnen, wo die 6 Startplätze total unterschiedlich sind. Also es ist jetzt nicht so, wo man dann sagt, man fährt jetzt da hin und sagt, ja, das ist jetzt genauso, außen genauso gut gegangen, wie es jetzt innen geht.
Also, das wollte ich gerade fragen. Also versuchst du immer innen, möglichst innen zu starten oder gibt es da eine besondere Position, die dir am liebsten ist im Startfeld? Jetzt?
Das wird vom Veranstalter ausgelost. Also es ist bei den vier Vorläufen, also bei den vier Vorläufen, bekommst du einen Startplatz zugeteilt, also und, man kann jetzt bei 6 Startplätzen, bei 4 Vorläufen nicht jeden Startplatz haben. Man schaut natürlich dann auf die Ergebnislisten vor dem Finale. Vor dem Finale ist so, dass der punktbeste Fahrer seinen Startplatz als erster losen darf. Und man hat natürlich dann so im Hinterhalt immer seine Leute, die wollen halt die ganzen Punkte mitschreiben und sagen, von Rot. Also ein Rot ist bei uns der innere Startplatz und dann gibt es eben 6 verschiedene Farben bis nach außen. Und dann sagt der natürlich dir gleich einmal, aus der Farbe sind die meisten Punkte an dem Tag gefahren worden. Dann hat man schon mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Natürlich muss man, dass die Fahrer nicht alle gleich gut sind, ist klar. Aber man hat dann schon mal so ein bisschen einen Anhaltspunkt. Oder man ist wirklich aus einem Start, also man hat wirklich aus einer... Also am Start einen guten Start kommt, dann hat man ein gutes Gefühl vielleicht fürs Finale und sagt dann, okay, das ist mein Startplatz. Ja, und es ist jetzt so, man hat in dem Startgeld einen Meter Breite in etwa, also einen Meter bis 1,20 Meter, und in dem Startgeld kannst du positionieren, wo du willst.
Also ich kann mir so ein bisschen vorstellen, wie beim Galopprennen, die werden ja am Anfang in diesen Boxen, die haben ja auch gerade einen Meter oder so.
Ja.
Aber bei euch wird es die Boxen nicht geben, nehme ich an.
Nee.
Genau, also du hast einen Meter Breite, ja. Und dann wird da wirklich um jeden Zentimeter irgendwie so,
ja,
sich
es
positioniert.
Ist, ja, es ist, es werden dann auf der Strecke, also und, werden natürlich Linien zu, also und längs weiße Linien, wo jeder sein Startgate hat. Mhm. Und in dem darfst du aufhalten in deinem Gate.
Und wie lange ist es? Darf ich gleich von ganz außen reinziehen eigentlich?
Ja, es ist dann so, ja, wenn man dann am Start steht, man hat ja dann, man muss 10 cm, sein Vorderrad muss 10 cm am Band stehen. Mhm. Also du darfst nicht weiter weg, auch nicht weiter dran. Und wenn es halt dann losgeht, es war früher mal so, dass man 30 Meter geradeaus fahren hat müssen, also das Reglement ist abgeschafft worden. Man darf jetzt sofort seinen Richtungswechsel ändern. Aber natürlich versucht man schon, dass man mal ein Stück grad hinbringt, also dass man halt so viel wie möglich Belastung aufs Motorrad bringt, weil wenn man natürlich schräg fährt, verliert man einiges an Zeit und es ist bis zur ersten Kurve ist immer ziemlich alles dicht zusammen am Start, also die 6 Fahrer.
Okay, dann habe ich gerade schon irgendwie mitbekommen gehört, also du hast ein Team dann natürlich, also wenn dir dann einer sagt, heute war an dem Tag in der Zone Rot irgendwie oder in der Zone Violett am besten, mit wie vielen Leuten gehst du denn an so ein Rennen ran?
Ja, also es ist, sind immer meine 2 Mechaniker dabei, der Thomas Fuchs und der Georg Limbrunner. Ja, der Thomas ist noch ziemlich junger, der ist erst 18 Jahre. Von dem ist der Vater auch schon Rennen gefahren. Und Georg Limbrunner, der ist früher auch Rennen gefahren, sehr erfolgreich. Also nein, der.
Also alle Sandbahnrennen.
Genau, alle Sandbahnrennen. Ja. Und ist früher auch schon ziemlich erfolgreich gefahren. Hat dann einen ganz schweren, bösen Unfall gehabt und hat dann auf den Grund aufhören müssen. Und ja, und die reisen mit mir da. Ja, durch ganz Europa. Und
die sagen mir dann, also kann ich mir das vorstellen, ich meine, in der Regel kennt man ja natürlich, also der allgemeine Mensch, der sich mit Motorsport nicht auskennt, wie ich jetzt, diese Bilder von der Formel 1 aus dem Fernsehen. Ihr habt dann so auch Art Boxen, oder wie ist das? Also,
ja, das ist
du hast gesagt, 6 Fahrer starten pro Vorrennen, ne?
Genau.
Dann hast du 18, also 3 Vorrennen.
Genau.
Dann kommen hinterher 6 ins Finale.
Genau.
Also habe ich ja 18 Teams da stehen.
Richtig.
Ne? Und die stehen alle irgendwie an der Seite mit irgendwie, ich stelle es mir mal vor, mit Fernglas und gucken genau und jetzt startet er in der gelben Zone und ist so und so in dem Vorrennen weggekommen. Jetzt kommt er weiter. Gibt es dann da irgendwie Computeranalysen oder kommt es aus dem Bauchgefühl und Erfahrung? Also wenn du dein Team gerade beschrieben hast, hört man ja, okay, sind Erfahrungswerte, nehme ich an. Wie wird da das eingeschätzt? Oder?
Ja, also es sind, wie du gerade gesagt hast, Roland, es sind 18 Fahrer ja da. Also es ist immer bei jedem Veranstalter unterschiedlich. Manchmal gibt es also in dem Fahrerlager Boxen und manchmal ist es halt so, dass einfach nur große Fläche da ist. Also wir sind ja auch mit unseren Renntransporten unterwegs. Wir haben ein Vorzelt dabei, also wir sind wirklich auch so angerichtet, dass wir jetzt halt nicht unbedingt eine Box brauchen. Also wir haben da Strom, wir sind da eigentlich so gut versorgt, also, dass wir jetzt da auch komplett unsere Arbeit oder beziehungsweise die Mechanik gerne Arbeit bei unserem Bus mal erkennen.
Ja, okay, Nina, wollte ich sowieso gleich nochmal drauf kommen zu der ganzen Infrastruktur, wie das läuft. Aber lass uns nochmal kurz bei dem Rennen jetzt selbst bleiben. Also diese 18 Teams,
ja,
bereiten sich in einer gewissen Weise Art und Weise vor und dann gibt es diese Vorrennen und dann das Finale und so weiter. Und dann, warte kurz, erstmal die Vorbereitung würde mich ja mal interessieren. Was muss man alles schaffen können, also technisch auch, Schrauben, wie gut muss ich das Motorrad kennen, bevor ich da überhaupt an den Start gehen kann. Kann ich mit was kann ich überhaupt an den Start gehen? Ich kann ja nicht mit meiner Vespa da hinfahren. Ne?
Ja gut, da müssen wir jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ja,
also wenn du Zeit hast.
Ja, klar. Ja, also es ist ja so, es gibt natürlich ein Reglement, das die Motorräder vorschreibt, also vorgibt. Ja. Das Reglement, das hat ja die MSB, also der Deutsche Motorsportverband in Frankfurt, eben verfasst. Und es ist so, dass wir eben das Reglement haben, das Motorrad darf nicht unter 82 Kilo haben. Es muss 500 Kubik haben, also es darf nicht drüber sein. Der Vergaserdurchlass darf nicht mehr als 34 Millimeter haben. Und es muss halt rein mit Methanol gefahren werden. Also
das war schon dann meine nächste Frage. Methanol, okay.
Genau, Methanol ist ja...
Also wir tanken normalerweise natürlich kein Methanol in unser Auto.
Nee, nachdem ja die Motoren so hoch verdichtet sind, also ein 500 Kubik Einzylindermotor 80 PS rauszukriegen und natürlich auch Drehzahlen von 13.000, 14.000, also da reden wir jetzt von einer Kolbengeschwindigkeit von 9 Meter pro Sekunde. Also das ist natürlich für so einen kleinen Motor, der wo 26 Kilo hat, schon eine enorme Herausforderung. Und
durch die zerreißt es dann auf Dauer wieder.
Ja, also es kann schon durchaus mal vorkommen, dass so ein Kolben bricht. Also dann wird es ja meistens teuer. Aber durch den fahren wir ja Methanol. Wir haben ja jetzt nicht so wie bei einem Auto oder so bei den meisten Motorrädern eine Wasserkühlung, also wo das Wasser durch den Motorkreislauf noch gepumpt wird, um den Motor zum Kühlen, sondern die sind bei uns rein luftgekühlt und durch das Methanol, also durch den reinen Alkohol, wird der Motor natürlich auch dementsprechend gekühlt.
Okay.
Und und für die vier Runden heute ist eigentlich ja immer
wie
ganz
viel,
gut.
Wie viel tankt man dann für vier Runden, also wie viel Liter Methanol sind es?
Also ja, wir brauchen in etwa auf so einer langen Runde über einen halben Liter.
Ach so.
Auf einen Kilometer.
Ich hätte jetzt irgendwie viel mehr erwartet. Aber
nee, wie gesagt, nachdem wir ja so einen kleinen Vergaserdurchlass haben, sind das ja ein halber Liter, halber bis dreiviertel der Liter pro Runde, was man verbraucht.
Okay, also soweit für mein Technikverständnis. Aber das heißt, du schraubst mit deinen Jungs vor so einem Rennen wahrscheinlich erstmal Wochen rum, oder? Und versuchst immer zu optimieren.
Ja, klar. Also die Motoren kommen ja, also es gibt zwei Hersteller von unseren Motoren. Also das ist einmal Liaba aus der Tschechei und einmal GM aus Italien. Also das hat jetzt nichts mit General Motors zu tun, sondern es ist Giovanni Mazzotto, heißt er, der also in Italien die Motoren entwickelt hat. Die, wo natürlich, man bekommt die Motoren nur in einem Kit oder die sind teilweise zusammengebaut, sind aber rein Standard. Und dann gibt es in Deutschland 4-5 Tuner, also weltweit natürlich mehr, die wo noch dann an der Nockenwelle arbeiten, Ein- und Auslasskanäle bearbeiten, andere Pleuel verbauen, andere Kolben einbauen. Also das ist dann, versucht natürlich jeder Tuner, das Optimum an so einem Motor rauszuholen, das natürlich sein Fahrer zum geben. Und klar, wenn man jetzt einen guten Fahrer hat und der fährt vorne mit, dann kommen natürlich auch andere Fahrer. Und das ist halt denen ein Geschäft mehr oder weniger. Und ist da jeder drauf und dran, immer das beste Material zum liefern. Und ist ja gut für uns Fahrer.
Also gibt es eigentlich so reine Fahrer, die das komplett abgeben und sagen, ich setze mich einfach auf den Hobel drauf und fahre die Runde? Und also man muss schon technische
gibt's
Interesse nicht. Und Wissen mitbringen, oder?
Nee, gibt's nicht.
Gibt's also nicht.
Es gibt keinen, der wo jetzt da kommt und sagt, bist du schon gerade gemeint? Also es gibt ja gerade im Straßenrennsport, man geht jetzt dahin mit der Summe X am Jahresanfang, legt denen das Geld hin und die du kommst mit dem Anzug, mit dem Helm und fährst das ganze Jahr rennen. Das gibt's
bei uns gar nicht.
Nee, das gibt's gar nicht. Also,
es ist schon ein, sage ich mal, Nischensport, da ist nicht so viel Geld jetzt drin.
Ja, es war in die 70er. 70er Jahre war das ja absoluter Hype, der ganze Sport. Also vielleicht, manche kennen vielleicht den Egon Müller noch aus Kiel. Du schüttelst gerade den Kopf, Roland. Das war natürlich zur damaligen Zeit ein absolutes Ausnahmetalent. Also er ist als einziger Deutscher, also bisher immer noch, spielt bei Weltmeister waren. Das, wo bisher keiner mehr geschafft hat, der war damals in der Bravo. Das war, ja, es war damals ein richtiger Hype. Es sind 30.000, 40.000 Zuschauer zu so einem Rennen gekommen.
70er Jahre.
In den 70ern, 70er bis 80er Jahre, ja.
Und dann hat es irgendwie an Popularität verloren.
Ja, ich möchte jetzt nicht sagen, ja, an Popularität, das ist dann immer schwieriger, man, für, man muss ja die ganze Geschichte über Sponsoren finanzieren und ja, es ist dann, sind dann wahnsinnig viele andere Sachen. Also, kommen, es ist dann Fußball riesengroß geworden. Es ist, das Freizeitangebot ist auch wahnsinnig in die Breite gegangen. Also, ich meine, die 70er, ich weiß das ja auch nicht mehr in die 70er, wie es da war, weil ich noch gar nicht auf der Welt war. Aber, was man jetzt auch von den Eltern, Leute, mein Herr, das hat ja damals nicht so wahnsinnig viel einfach gegeben. Und da war halt der Sport halt gerade zum richtigen Zeitpunkt da und, es waren viele deutsche Fahrer, die wo richtig gut unterwegs waren und ja, man ist halt da auf Rennen gegangen. Also es ist, gibt natürlich heute in Deutschland immer noch Rennen, wo 18.000, 19.000 Zuschauer da sind.
Oder? Ach, echt?
Wo denn? Es ist gerade in Herxheim. Herxheim. Ist in der Nähe von Landau, Landau-Pfalz. Also das ist in Landau nach Hockenheim die zweitgrößte Motorsportveranstaltung in Deutschland. Okay. Also,
und da werden deutsche Meisterschaften gefahren, europäische Meisterschaften?
Ja, gesagt. Die sind jetzt früher im offenen Rennen gefahren und fahren ab letzter Saison. Also die sind immer Vatertags, Christi Himmelfahrt. Das ist bei denen natürlich also absoluter Traditionstermin. Also wo halt jetzt wahnsinnig viele Zuschauer eben da sind und dann da ein richtiges Fest ja feiern. Also und ja, und ab letztes Jahr fahren es Weltmeisterschaftsläufe und ja, kommt natürlich bei den Fans da oben ganz gut an.
Wie ist denn das mit Sponsoren? Also so große wird es wahrscheinlich nicht geben, oder?
Ja, es ist jetzt gerade so, wenn man dann in der Weltmeisterschaft irgendwo fährt, ist vielleicht ein bisschen leichter, wenn man natürlich auch vorne mitfährt. Aber wenn du jetzt so, man weiß das, wo ich damals angefangen habe, ist das natürlich ganz, ganz schwierig da. Ja, man hat dann immer versuchen müssen, irgendwo persönliche Kontakte aufzubauen. Ich bin wahnsinnig viel Schreiben verschickt. Natürlich ist das einfach über Schreiben abzusagen. Und ich habe halt dann meine Sachen gepackt, bin wirklich zu den Firmen vor Ort gefahren, habe an der Tür geklopft beim Chef und habe gesagt, ich bin jetzt da und ich möchte euch gerne das vorstellen, was ich so mache. Und hätte jemand vielleicht Interesse da, mit mir da ein Jahr mal Werbung zu machen, mal schauen, wie es läuft und bin da wirklich auf jeden Euro angewiesen gewesen am Anfang und früher haben sie dann denen, wo ich wahrscheinlich sympathisch war, die haben mir dann gesagt, okay, unsere Firma läuft vielleicht jetzt gerade nicht schlecht, wir geben denen ein paar Euro und schauen einfach mal, ob was draus wird und ich muss sagen, mit den Leuten, wo ich eigentlich angefangen habe, mit denen arbeite ich immer noch zusammen.
Okay. Also treue Fans sozusagen.
Ja, man spricht jetzt nicht von Fans, sondern von, man spricht einfach von guter Zusammenarbeit. Also, das, was sich halt dann einfach über Jahre gut entwickelt hat.
Wie teuer ist denn der Spaß eigentlich? Also was ist so ein Budget für ein Jahr? Also wie viele Rennen einmal gibt's im Jahr für dich jetzt? Also
ja, ich habe ja die ganze Sache einmal 3 Jahre wirklich beruflich gemacht. Und da musst du im Jahr mindestens 40, 50 Rennen fahren.
Okay.
Also das heißt, wenn man jetzt sagt, unsere Saison geht im April los und hört im September auf, dann kann man sich dann 40, 50 Rennen ausrechnen. Man muss am Wochenende mindestens 2 Rennen fahren. Und an Feiertagen irgendwo im Ausland, also gerade so in Frankreich gibt es ja den Nationalfeiertag, der unter der Woche ist. Muss dann einfach jedes Rennen mitnehmen, um einfach Geld zu verdienen.
Also bist du immer auf der Straße eigentlich? Also ja, auch um dahin zu kommen?
Jemand. Ja klar, man fährt dann seine 80, 100.000 Kilometer im Jahr.
Wahnsinn.
Und habe natürlich damals auch mehr Mechaniker gehabt, also es waren damals 4 Mechaniker, weil man kann natürlich nicht von ein Mechaniker, der dann ganz normal zur Arbeit geht, verlangen, du bist jetzt da immer dabei, weil die machen ja das, das sind ja alles Kumpels von mir. Man könnte wahrscheinlich für so einen Sport eine Mechanik eh nicht bezahlen, weil da müsste dann der Stundenlohn wahrscheinlich so weit unten sein, dass man sich das leisten kann.
Also das sind schon wirklich Fans von dem Sport, die, die.
Ja, klar.
Und von der Technik natürlich.
Klar, und es ist ja, sind ja super Freunde und die machen ja das gern. Und wenn es natürlich am Wochenende gut läuft, dann ja, macht denen das natürlich nur viel mehr Spaß, klar.
Ja, und was braucht man so im Jahr? Also wenn man jetzt so, was, wie viele Rennen fährst du gerade im Jahr?
Ja, also, und wenn alles so ein bisschen ganz normal läuft und nicht viel Absagen sind, weil wir sind ja natürlich ein bisschen ans Wetter immer gebunden, weil alles im Freien ist, ja, bringe ich so meine 15, 20 Rennen im Jahr zusammen. Und ja, man wird da in etwa so 30.000 bis 40.000 Euro wird man da im Jahr ungefähr schon. Also das
mit die so muss man erstmal wuppen, ne?
Ja, klar. Also und ich fahre ja auch mittlerweile in, also nicht mehr so gerade die Nachwuchsklasse, sondern in der höchsten Klasse, also die internationale Klasse. Und man kriegt da natürlich schon auch Geld. Also es ist, es steht jetzt natürlich nicht im Verhältnis zu irgendwelchen anderen Motorsportarten. Aber ja gut, wenn man so ein gutes Wochenende hat und man fährt ins Finale, also und dann kann man schon einiges an den Unkosten, wo man an so einem Wochenende hat, abdecken.
Okay. Und sag mal, ich habe hier in den Landgazetten, die wir hier so haben, häufig deinen Namen natürlich gefunden. Du bist auch noch Vorstand im Verein für diese Geschichte, ne? Also, wie viele Leute sind denn, die sind im Rottal Inn? Wie viele Leute hat denn ein Verein für diesen Motorsport im Rottal Inn?
Ja, gut, das ist natürlich, wie du gerade auch sagst, ist ja eigentlich eher selten, sage ich mal, dass ein Rennfahrer zugleich Vorstand in einem Verein ist. Es ist damals so gewesen, ich habe die ganze Geschichte vor, also ich habe vor 12 Jahren erst angefangen, also mit meinem Sport, was eigentlich ja schon wahnsinnig spät ist. Wenn man halt so die ganzen Fahrer...
Ach so, warte mal ganz kurz, genau, das dann fragen wir das jetzt, das finde ich eigentlich auch ganz schön. Wann hast du angefangen? Vor 12 Jahren, sagst du. In wie alt warst du?
Ja, 21, also ich habe ja eigentlich wahnsinnig spät angefangen.
Ist das spät?
Ja, klar. Bei uns gibt es natürlich auch Schülerklassen, also man kann mit 7 loslegen. Also
mit 7?
Ja, klar, also eine Schülerklasse auch.
Auf so einer?
Auf so einer Maschine nicht, nee, das sind dann 50 Kubik, Motocross-Maschine. Und dann gibt es natürlich Schülerklasse A, B, C, also die fahren dann 50, 65, 125 Kubik, also bis sie 16 sind. Und ab 16, beziehungsweise ab 15 kann man dann das gleiche Motorrad wie ich fahren, aber in einer 250er Klasse. Also da gibt es dann Hubraum begrenzt, aber vom Motorrad her gleich. Und ja, und dann können die Piloten mit 16 dann in der B-Lizenz einsteigen. Also B-Lizenz heißt Nachwuchsklasse. Du musst in der B-Lizenz deutscher Meister werden. Dann steigst du in die internationale Klasse automatisch auf. Und ja, und ich habe das, die Schülerklassen alles übersprungen, mehr oder weniger. Habe dann erst spät, wirklich spät angefangen. Also,
warum eigentlich? Also warum kamst du mit 21 auf die Idee, das zu machen?
Ja, das ist, mein Vater ist früher auch schon Rennen gefahren.
Aber nicht auch Sandbahn?
Nicht Sandbahn, also nur schon Sandbahnrennen gefahren, aber Seitenwagen. Also gibt es ja die gleiche Sportart, wie ich einzeln mache, gibt es ja nur mit einem Seitenwagen, mit einem Beifahrer, also so wie man es im Straßensport kennt. Ja, und bin dann, ja, früher, also auch mit 5 Jahren habe ich das erste Motorrad gekriegt, so also PB50, kleines 50er Motorrad. Und mit dem bin ich dann damals immer im Pocking Speedway Stadion, das müssen die meisten vielleicht kennen.
Ja.
Da habe ich dann so immer meine Runden gedreht. Hab dann irgendwann mal, ja, man wird ja dann älter, hab mich dann für Fußball entschieden. Hab dann bis zur A-Jugend, ich glaube da ist man 16 oder so, habe ich dann Fußball gespielt. Ja, und dann ganz normal meine Ausbildung gemacht, und wie meine Ausbildung fertig war, ja, bin ich dann schon immer mal wieder so auf Rennen gewesen und dachte, ja, irgendwie hat mir das ja doch jucken, die ganze Geschichte. Und dann habe ich tatsächlich einen gefunden, der dann so ein uraltes Motorrad gehabt hat und hat zu mir gesagt, und das war, da war ich 20, zu mir gesagt hat, ja, du kannst ja von mir das Motorrad haben.
Also schon so ein Sandbahn-Motorrad.
Genau, Sandbahn-Motorrad.
Was kostet denn den eigentlich? Also der hat es dir übergeben, aber normalerweise...
Nein, der hat es mir geliehen quasi für den einen Tag. Ach so. Der hat das bei sich daheim rumstehen gehabt und hat gesagt, ja, du kannst da mal fahren mit dem. Und ich weiß es noch, und dann bin ich da in Pfarrkirchen, bin dann da zum Club gegangen an dem Tag, weiß ich noch ganz gut. Und dann hat der gesagt, ja, kannst mit dem Ding fahren. Da weiß ich noch, habe ich in der B-Lizenz dann mein erstes Rennen gehabt. Da waren 14 Fahrer da und 13, da bin ich geworden an dem Tag. Und das war an dem Tag schon eine ganz harte Nummer. Ja, und dann hat mir das irgendwie Spaß gemacht. Und dann habe ich mir dann so über den Winter überlegt, irgendwie muss ich das jetzt schaffen, dass ich mir irgendwie den Motorrad kaufe. Natürlich dann gerade frisch aus der Lehre gekommen, keine Kohle nicht gehabt, war alles ganz schwierig. Habe dann aber damals meinen Roller noch gehabt, habe schon Autos, also bis es jetzt so losgeht in Bayern, und wenn man sich sein erstes Auto selber da arbeiten muss, dann war es so ein uralter Ford Fiesta. Winterauto.
Ja, genau. Winterauto. Hatte ich auch mal.
Und ja.
Ein Fiat Cinquecento, ich glaube, den kennst du noch.
Ja, genau. Und ja, und dann habe ich meinen Roller damals zum Glück noch gehabt. Dann habe ich da meinen Roller verklopft. Bin dann ohne überhaupt schon mit meinem Motorrad rennen gefahren zum Seil. Bin ich zu Sponsoren gegangen und habe gesagt, ich möchte das gern machen. Ja, überhaupt keine Kohle. Könntest du mir vielleicht irgendwie einen Start geben und helfen? Und dann habe ich, ohne überhaupt irgendeinen Erfolg gehabt zu haben, dann tatsächlich 3 Sponsoren gefunden, die gesagt haben, okay, wir machen das. Hab dann auch gleich einen Monat später ein Motorrad, ein vernünftiges Motorrad, also eine komplette Geschichte, also mit Motor und alles drum und
dran. Weil das geliehene wäre...
Nee, das war schon eigentlich, das hat schon mehr was mit Nostalgie zum Dank gehabt, okay. Das Motorrad. Aber überhaupt, jetzt einmal das Gefühl zum Kriegen, war das eigentlich schon ganz super, das Ding. Und ja, und dann habe ich dann so damals meine erste Saison hingelegt und bin dann in meinem ersten Jahr da in der B-Lizenz dann gleich süddeutscher Baumeister geworden. Also dann habe ich da in der DM natürlich, in der deutschen Meisterschaft dann, also bei der süddeutschen Baumeisterschaft bezieht sie bei uns ja über das ganze Jahr, also wer am beständigsten fährt, und eine deutsche Meisterschaft würde echt dann auch am Tag austragen. Und da habe ich mich halt so übers Jahr eigentlich ganz gut geschlagen, aber im Finale dann zur deutschen Meisterschaft war dann alles so ein bisschen chaotisch, und ja, die erste deutsche Meisterschaft, man ist dann aufgeregt, man ist nervös, und ja, das ist dann alles so ein bisschen in die falsche Richtung gelaufen, und naja.
Ja, und dann, aber dann hast du Blut geleckt und gesagt, okay, mache ich weiter.
Klar, und dann war natürlich ja, dann ist das ja auch so losgegangen, dass ich gerade dann so bei den Rennen in Niederbayern dann ein bisschen so Aufsehen, weil es gibt in Niederbayern ja nicht mehr so wahnsinnig viele Piloten, ein bisschen Aufsehen erregt habe, mehr oder weniger bei der einen oder anderen Firma, die wo mir dann halt auch über die Zeitungsberichte dann schon, die wo dann, da wo wir jetzt dann irgendwie nicht irgendwo hingehen müssen, und man hat sich dann erstmal von null irgendwie alles erklären müssen, und wo dann gesagt, ach ja, die kenne ich ja irgendwo her, und ja, wir machen das, und ja, und dann ist das ein bisschen leichter geworden. Mei, was heißt leicht? Leicht ist das nie, aber es ist ein bisschen besser gegangen, die ganze Sache. Und ja, und dann habe ich das Jahr drauf wirklich fast all meine Rennen in der nationalen Klasse gewonnen. Und im Finale zur deutschen Meisterschaft, gerade wo wir jetzt vorhin gesprochen haben, die war in Herxheim, also natürlich vor einer Spitzenkulisse, habe ich meine ersten 2 Vorläufe gewonnen, und im dritten Vorlauf hat mir ein Kontrahent, ist mir ins Vorderrad gefahren, und ja, und bin dann erst im Krankenhaus noch wieder wach geworden.
Echt, also?
Ja, es war ein ganz schwerer Sturz, also, und bin dann...
Brutaler Unfall.
Ja, bin dann mit meinen Füßen unter die Bande gekommen, also die ganze Aktion Also ich kann mich an die ganze Sache ja nicht mehr erinnern, aber die ganze Aktion hat fast 2 Stunden, also 1,5 Stunden, war das Rennen unterbrochen werden müssen, war die Feuerwehr anrücken müssen, hat die ganze Bande ausheben müssen.
Dass wie, du warst im Koma?
Ja, ich habe einen ziemlichen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt und war halt dann bewusstlos und dann haben mich die ja gleich ruhig gestellt da
vor Ort. Also da ist vor Ort natürlich immer irgendwie Sani und alles da.
Klar. Also und das ist bei uns ja auch Pflicht. Also, ja. Und dass innerhalb kürzester Zeit da eine ärztliche Versorgung da ist. Und
wow, also irgendwie nochmal davon gekommen, würde ich sagen.
Ja, man, wenn man den Sport macht, also das ist, ich sage jetzt mal so, in der Zeit, wo ich jetzt den Sport mache, sind bestimmt 6 oder 7 Fahrer ums Leben gekommen. Also das ist Wahnsinn. Jetzt eine gute Kumpels, die man wieder kennt. Ja. Aber ich denke, wenn man jetzt irgendwie Angst hat oder mit so einem Gefühl irgendwo schon auf ein Rennen hinfahren darf oder so, dann müsste man wahrscheinlich den Sport eher lassen. Also man müsste einfach schon ein bisschen hart im Nehmen sein. Weil wenn du dann zu einem sagst, ja, geht's mir jetzt nicht so gut oder so, dann nutzt natürlich dein Kontrahent das vorher aus, das ist wie bei jeder Sportart, also man, klar. Wenn man irgendwann eine Schwäche hat oder so, dann hat, bohrt natürlich der nächste da gleich voll drauf rein und, bin da, bis du gesagt hast, gut davor gekommen an dem Tag, bin im Krankenhaus wach geworden, ich weiß das noch ganz genau, aber ich bin an so einem Röntgentisch gelegen, also die haben meinen ganzen Lederkombi zerschnitten gehabt, also bin da wirklich fast nackt auf dem Röntgentisch gelegen und meine Schwester neben mir und ich war schon überall eingipst und Handgelenk gebrochen und Knie kaputt und hab natürlich erstmal gar nicht gewusst, was überhaupt los ist an dem Tag, gell. Und dann ist mir aber dann schon langsam so wieder alles ein bisschen bewusst worden, was überhaupt so abgelaufen ist an dem Tag und ja, und damals mit 22 war natürlich mein erster Gedanke, wie spät es, kennt ihr wahrscheinlich vielleicht nur, weil mir ist das dann glauben, dass ich 2 Läufe ja schon gewonnen habe. Wenn es irgendwie, also ich war natürlich da ein bisschen benebelt, muss ich auch sagen dazu.
Aber mein erster Gedanke. Die werden dich auch sediert haben.
Klar, aber mein erster Gedanke war, wenn es noch nicht so spät ist und ich fit bin, kennt ihr wieder zurück, ich kann ja weiterfahren. Ja, das war halt so mein erster Grundgedanke, aber wo ich halt dann mal so ein bisschen genauer geschaut habe, war das für mich klar, dass das halt wahrscheinlich da.
Und dann warst du für ein paar Monate oder für die nächste Saison gleich.
Das war dann.
Ausgeschaltet oder krank geschrieben, kann man ja gar nicht sagen.
Nein, das war dann eigentlich ganz gut. Mehr oder weniger, es war das letzte Rennen, also die deutsche Meisterschaft ist meistens das letzte Rennen im Jahr. Ich habe mich dann damals in Landau, also nein, da in der Pfalz, bin dann da in dem Krankenhaus gleich geblieben. Die haben mir sofort nächsten Tag mein Handgelenk operiert. Und ja, ich war dann da noch 2 oder 3 Tage im Krankenhaus und ja, habe mich dann von meinen Mechanikern, die sind natürlich heimgefahren, da habe ich mich dann einen abgeholt und ja, und dann hat sich aber dann erst im Nachhinein rausgestellt, dass er mir das hintere Kreuzband und seitliche Außenband abgerissen hat. Das, wo man natürlich erst ein paar Tage später gemerkt hat, wenn die Muskeln erstmal ein bisschen abbauen. Ja, und dann hat sich dann die Frage gestellt, lass ich es operieren und verzicht wirklich auf einen Teil von der Saison. Bin dann damals zum Christoph Eichhorn, den müssen eigentlich wahnsinnig viele Leute kennen in Straubing.
Ich kenne ihn nicht, aber okay.
In Straubing, wirklich absoluter Kniespezialist, also wo Bayern, Dortmund, also wo wirklich echt alle Fußballer, also auch wahnsinnig schwierig, da einen Termin zu kriegen. Habe ihm da mein Leiden ein bisschen erklärt und habe gesagt, ich muss definitiv spätestens im März wieder im Sattel sitzen und fahren. Und dann haben wir wirklich kurzfristig einen Termin gemacht und ich habe gesagt, ja, wenn wir das Ganze operieren, dann fallen wir bestimmt 2-3 Monate weg von meiner Saison. Oder du reißt dir am Arsch und trainierst wie ein Irrer über den Winter.
Wollte ich gerade fragen, also für den Sport muss man natürlich körperlich ganz gut drauf sein. Ne? Also machst du viel so dazu Muskeltraining, Sport, gezielte Übungen?
Ja, also das meiste, was man natürlich bei uns im Sport machen muss, ist Ausdauertraining. Also und man, wie wir vorhin ja gesagt haben, man soll ja jetzt nicht irgendwie da über den Winter Training hinlegen und 8 Kilo zunehmen. Also das ist ja jetzt gerade das absolut Verkehrte in unserem Sport. Man muss natürlich schon gezieltes Training machen, wo es rein auf die Ausdauer geht. Ich bin jetzt nicht so, also was heißt nicht so wahnsinnig oft im Fitnessstudio, also einmal die Woche. Aber ich bin natürlich über den Winter, wir haben bei uns in der Nähe eine Motocross-Halle und ich bin da 1-2 Mal in der Woche über den Winter Motocross fahren. Eben um auf dem Motorrad zum Sitzen über den Winter. Und das ist eigentlich so, ja, das beste Training, was man so nebenher bei uns machen kann. Also wo man auch gerade die Muskelgruppen gezielt trainieren kann, was man auf dem Motorrad halt einfach auch braucht.
Und sag mal, warum nach so einem schweren Unfall, warum hast du dann diesen Antrieb gehabt, so, nee, ich muss gleich wieder und irgendwie, also hast du diese OP gemacht oder nicht?
Fürs Knie habe ich es dann nicht gemacht.
Trainiert hast.
Für mich war das dann klar, 2 Monate von meiner Saison sind weg. Ist nicht.
Geht nicht.
Also nicht. Das, ich habe dann ja das wirklich auf 2 Monate oder so wirklich so weit gebracht, dass mein Knie wieder stabil war. Also wir haben gezielt mit meinen Physiotherapeuten zusammen gezieltes Training wirklich auch fürs Knie gemacht. Es ist dann mit so Isokinetik-Maschinen. Es hat dann wirklich super funktioniert. Hab dann auch ziemlich bald wieder einsteigen können. Eben beim Motocross fahren, also dass ich wieder auf dem Motorrad sitzen kann. Und bin dann eigentlich damals ein Jahr später stärker eigentlich zurückgekommen, als wie ich eigentlich dann aufgehört habe. Ich bin dann, war quasi noch 2004, bin ich 25 Rennen gefahren, habe 23 Rennen gewonnen.
Nach der Verletzung
23 Rennen gewonnen, einmal Zweiter und einmal Dritter, aber jeweils durch irgendeinen technischen Defekt, sonst hätte ich die restlichen Rennen auch gewonnen.
Okay.
Und bin dann am Jahresende mit der maximalen Punktzahl von 25 Deutscher Meister geworden, also in der Nachwuchsklasse. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, Roland, oder?
Wir haben noch. Sag mal, was ist denn genau der Antrieb? Ist es die Geschwindigkeit, Adrenalin natürlich? Also ich meine, klar, also ich kann es mir natürlich denken, ja. Aber dieses, warum, es gibt so viele andere Sportarten, die dasselbe, also Geschwindigkeit, Adrenalin auch hergeben würden, ja. Warum der?
Ja, es ist, ich sage, es ist schon eine Herausforderung, wenn du jetzt mit 6 Fahrern da am Start stehst und da wirklich alle 6 Fahrer mit Vollgas in die erste Kurve fahren. Also das ist, ja, ich kann es eigentlich auch nicht, ich kann es jetzt eigentlich auch schlecht beschreiben.
Ja.
Also bei mir ist ja das, natürlich am Anfang, wenn du, also ich weiß, wo ich das erste Rennen gefahren bin, du fährst da, weißt, ich bin davor da mein Training gefahren da an dem Tag und habe mir gedacht, ja, alles cool, kein. Aber wenn du dann wirklich da mal am Start wegfährst und dann denkst du, boah, das ist schon.
Also es fetzt rein.
Ja, ja, klar. Und wenn du dann nicht irgendwo da mit dabei bist, dann kriegst du natürlich gleich mal die Packung vom Sand. Und man kann sich das dann schon ungefähr vorstellen, wenn man da mit 160, 170 Sachen auf der Geraden fährt und du bist da irgendwo hinten drauf und hast erstens einmal das Motorrad vor dir, schmeißt den Sand aus und du fährst da genau dagegen. Ja, da kann es schon mal passieren, wenn du da so ein bisschen einen schlechten Tag erwischst, dass man wirklich grün und blau aus der ganzen Nummer da rausgeht.
Kann ich mir vorstellen, ja.
Das sind wie lauter kleine Nadelstiche, die wir auf die.
Fährst du lieber Sand oder Gras?
Also so gerade meine Paradedisziplin ist ja wirklich Sandbahn, weil ich bin da immer aus Pfarrkirchen, also wir haben ja eine Trabrennbahn, also ich bin da mehr oder weniger, ich möchte jetzt nicht so groß waren, ich war jetzt zu der Zeit schon groß. Aber es macht mir da einfach am meisten Spaß auf so einer Bahn zum Fahren. Also es ist auf Grasbahnen, die sind meistens ein bisschen unebener, ein bisschen unkontrollierter zum Fahren. Und auf so einer
Bahn. Stimmt, man holpert und fliegt hin und her, wie blöd, oder? Das habe ich mir gerade irgendwie.
Ja, auf so Grasbahnen, wie gesagt, die sind meistens nicht so eben, also und, ja. Fahren sie auch ungleichmäßig auf. Das, wo ich beim Sand nicht habe, also es können da schon Rillen und Löcher auf einer Grasnarbe dann kommen. Und dann wird es natürlich mit der kontrollierbaren Bock halten wir jetzt von so einem Motorrad ein bisschen schwieriger. Mhm. Das, wo ich auf Sand einfach nicht habe, sondern also auf Sand, da kann man wirklich dann exakt sagen, wo man da genau unterwegs ist mit der ganzen Geschichte.
Okay, verstehe. Okay, also haben wir schon viel gehört. Jetzt, wie läuft's denn gerade? Wie läuft deine Saison?
Ja, weil wir vorhin ja auch noch gerade gesprochen gehabt haben, über, wo er ja gesagt hat, dass ich damals deutscher Meister geworden bin. Ich mache es jetzt so in ganz, ganz kurzen Sätzen.
Ja, du, wir haben Zeit.
Ich bin dann ja 2005 in die internationale Klasse aufgestiegen. Damals haben die ja gesagt, ja, wenn einer mit maximalen Punkten von 25 in der Nachwuchsklasse aufsteigt, dann sollte man den vielleicht irgendwie einen Platz für Weltmeisterschaft, dass er sich wenigstens qualifizieren kann.
Also Weltmeisterschaft heißt dann tatsächlich auch, du müsstest nach Australien rüber oder wo bist du
Damals war es noch nicht so, also das war in dem Jahr, also waren zwei Grand Prix in Frankreich, eine in England und zwei in Deutschland. Also es sind fünf Grand Prix bei uns. Am Ende der mit den meisten Punkten ist Weltmeister. Ja, es war dann damals so, es war in Vechta, also war das Viertelfinale. Ich bin dann da als Rookie hochgefahren, noch nie internationales Rennen gefahren. Und die ersten sechs Fahrer sind dann nicht mehr weitergekommen. Es hat zwei Semifinals gegeben, also nicht mehr sechs Fahrer. Und natürlich also nicht an der gleichen, das sind zwei verschiedene Veranstaltungen. Bin dann da gleich Fünfter geworden in dem Rennen, habe mich dann zwei Wochen später fürs Halbfinale qualifiziert. Da wo dann auch wieder die besten sechs Fahrer dann in die WM ging, also erst zwei Halbfinals, die besten 12, und sechs sind vom Vorjahr, also die sechs besten Fahrer in der Weltmeisterschaft vom Vorjahr haben sie.
Also, das wieder also die hohe Punktzahlen.
Die hohe Punktzahlen hatten, genau. Ja, und dann habe ich damals auch ein bisschen Glück gehabt, dass damals das Halbfinale eben vor Kirchen war.
Okay. Deine Heimrennbahn quasi.
Klar, und da war es war ein brutal harter Tag, wo man natürlich von denen 18 Fahrer, also wenn bloß 6 Fahrer sich qualifizieren für die WM, gibt natürlich jeder alles. Und, ja, und das habe ich auch gemacht und habe mich dann immer im ersten Jahr gleich für die WM qualifiziert. Also, weiß ich nicht, es war damals, bisher hat es nur mehr einer geschafft, aber bis zu dem damaligen Zeitpunkt war das erst einmalig, dass das jemand geschafft hat überhaupt. Ja, und dann waren wir jetzt 2005er Jahr. 3 Wochen vor dem ersten Grand Prix in Mühldorf, gleich beendet. Dann bin nach Plattling gefahren, eine Woche vor dem ersten Weltmeisterschaftslauf.
Wie gleich beendet?
Ja, ich bin da das Rennen gefahren und natürlich einen guten Lauf gehabt und war jung und hab mir auf Deutsch gesagt nichts geschissen und ja, das ist mir dann da auf der Bahn, das ist ein bisschen eine komplizierte Bahn, das ist eine Bahn mit 5 Kurven, also sehr unübersichtlich, die Bahn. Und bin da an dem Rennen einfach über meine Verhältnisse gefahren und bin dann voll in die Bande geracht und hab mir dann das Handgelenk gebrochen.
Nochmal?
Wieder, also das ist dann
selbe
Handgelenk, wieder.
Geht's noch mit der Hand?
Ja, das ist jetzt mittlerweile das 5. Mal schon gebrochen, aber funktioniert einmal und frei.
Naja, wir sind ja Arbeitskollegen.
Genau.
Ich weiß es, aber für die, die zuhören, also der Markus hat noch eine Hand dran, ne?
Ja, und einen ganzen Becher Schrauben daheim.
Die
da mal im Handgelenk drin waren. Ja, wie gesagt, ich habe das eh gesagt, man muss da schon ein bisschen hart im Nehmen sein. Ich weiß das damals, ich habe dann da das Rennen, mein Motorrad war natürlich absoluter Totalschaden. Hab dann auch sofort gemerkt, also auf der rechten, es war das linke Handgelenk, am rechten Hand habe ich mir 3 Finger gebrochen. Ja, und dann der erste Gedanke, weiß ich noch, wo ich auf der Bahn gelegen bin, war scheiße, nächste Woche ist ja der erste Grand Prix. Und okay, dann natürlich Rettungskräfte gleich alle da und Krankenwagen und ja, es ist ja bei uns im Sport so, wenn du ins Krankenhaus kommst, dann wird deine Lizenz eingezogen.
Warum?
Aus Sicherheitsgründen.
Du musst weil ihr seid alle so verrückt, dass ihr immer weiterfahren wollt, oder wie?
Ja, klar.
Wow.
Und jetzt, wenn der Arzt dann sagt, der ist nicht mehr in der Lage, hier und heute Rennen zu fahren.
Sind die Ärzte hier auf dem Land, die kennen sich da aus, oder wie?
Ja gut, wenn jetzt natürlich...
Der sagt gleich irgendwie, ja gut, das ist ein Rennfahrer.
Und nein, die sind da schon ernst, die sind da schon hart. Aber wenn jetzt da natürlich einer, wenn, wie gesagt, einen offenen Bruch hat oder so, dann ist das natürlich offensichtlich, dass er sofort ins Krankenhaus muss und dass die Lizenz an dem Tag weg ist. Ich habe dann damals gerade ein Motorrad dabei gehabt, habe dann zu denen gesagt, ja, ich würde ja gerne weiterfahren, aber kann ich ja jetzt nicht, ich habe bloß ein Motorrad. Also ich fahre jetzt dann heim. Dann hat der Arzt natürlich erst mal ein bisschen drüber gelacht, weil er gesagt hat, ja, nach dem Sturz, und bin ja wirklich fast über 100 Meter geflogen, nach dem Sturz, dann ist mein Handgelenk auch schon ein bisschen dick geworden, und dann hat er gesagt, ja, wenn du weiterfahren könntest, ob ich es machen würde, habe ich gesagt, ja, und dann weiß ich noch ganz gut, dann hat er gesagt, ja, ich soll seine Hand nehmen, also, ja, gesagt, ich soll ihm die Hand geben und soll jetzt so fest, was geht, zusammendrücken, ob ich noch Kraft habe, ob ich überhaupt noch fahren kann. Ja, das waren so, glaube ich, die schlimmsten Schmerzen meines Lebens.
Okay.
Ich habe dann da so fest zusammendruckt, dann haben wir die Knochen knirschen gehört da drin, und ja, dann hat der gesagt, okay, du bist fit, du kannst fahren, deine Lizenz kannst du mitnehmen. Ja, bin dann in mein Auto eingestiegen, habe zu mir Herrniger gesagt, wir fahren jetzt nach Pfarrkirchen ins Krankenhaus. Ich kenne den Chefarzt ganz gut, war Sonntag. Der soll vorbeikommen, soll mein Handgelenk operieren, soll das zusammenschrauben. Und wenn alles gut läuft, können wir nächste Woche den ersten Grand Prix fahren. Und ja, ich bin dann da, hab dann den Chefarzt da angerufen und gesagt, das ist ein Notfall und er soll da vorbeikommen. Und durchdem ja das Handgelenk schon broker war und da schon Platten drin waren, hat sich der dann bloß mein Röntgenbild halt so angeschaut und hat den Kopf geschüttelt und ist wieder heimgefahren. Und dann bin ich da gesessen. Gell. Und ja, am Montagmorgen hat er mich dann mal so richtig zur Sau gemacht. Und da haben wir dann so einen 20-minütigen Vortrag vom Chefarzt da hören können.
Was heißt zur Sau gemacht? Wie kannst du so mit dir umgehen?
Genau, wie kannst du so wahllos mit deinem Körper da rumschmeißen? Und in dem jungen Alter habe ich das jetzt ein bisschen mehr locker gesehen. Natürlich, mittlerweile sind die ein oder anderen Blessuren natürlich schon blöd, da wo man halt dann jetzt, also, das kann ich wahrscheinlich sagen.
Also bist du das dann gefahren, das ging nicht mehr, ne?
Nein, ich habe mich dann in der Woche dann operieren lassen und habe dann halt erst 4 Wochen später fahren können. Mhm. Also ich habe dann die Woche drauf das echt nicht geschafft. Bin dann auch die Grand Prix mehr recht, also mehr schlecht als recht fahren. Also, es hat nicht gut funktioniert, ich mir einfach an der Kraft hat's gefehlt. Es waren da in Frankreich ziemlich anspruchsvolle Bahnen. Ja, hab dann die Saison beendet. Und, ja, hab dann gesagt, bereite mich einfach wieder gut über den Winter vor. Also, die WM war natürlich abgeschrieben. Hab natürlich auch in dem Jahr die deutsche Meisterschaft nicht. Was heißt, ich hab die fahren können. Da war dann eben das nächste Problem, mein Handgelenk war noch ziemlich lädiert, also ich habe das nicht ausheilen lassen. Und in der deutschen Meisterschaft ist mir während dem Fahren das Handgelenk erneut nochmal gebrochen.
Oh Gott.
Bin da durch ein ziemlich schlimmes Loch gefahren und war es während dem Fahren das Handgelenk wieder abgebrochen, einfach abgenickt, nachdem es so geschwächt war.
Aber nicht nochmal hingelegt?
Nein.
Hast du auslaufen lassen?
Ich habe es auslaufen lassen können, zum Glück, ja.
Okay.
Dann habe ich den Winter auch wieder auf mich zukommen lassen. Also das heißt nicht auf mich zukommen lassen, habe natürlich gleich wieder 2 Wochen nach der Operation sofort losgelegt zum Trainieren. Mein Arm war mittlerweile dann die Hälfte, was mein rechter Arm war. Also es war wahnsinnig schwierig über den ganzen Winter, das wieder alles aufzubauen. Und ja, dann 2006 bin ich dann im Frühjahr nach Berlin gefahren, also Berlin Karls heißt das, und das kann vielleicht doch einige kennen.
Ja, da habe ich auch schon ein bisschen Geld verloren, ja.
Genau, das ist ja also eine richtig lange Drahtbrennbahn. Ja, und damals hat es einen Geschwindigkeitsweltrekord gegeben, zwar nicht auf der Bahn, das war in Rastede, das ist also eine Naturgrasbahn, also auf 1000 Meter. Und da war der
Rekord. Also selbe Bedingungen.
Genau, also ja, von der Bahn.
Ähnliche
Bedingungen. Von der Bahnlänge her in etwa. Ja, und auf jeden Fall waren das. Ja, war da damals ein gutes Preisgeld ausgeschrieben.
Für den Weltrekord der schnellsten.
Genau, für den Bahnrekord.
Also schnellste Runde.
Genau, also das hat ja damals jetzt keiner so genau. Damals ist der Rekord bei 143,2 gelingt. Also Durchschnittsgeschwindigkeit.
Durchschnittsgeschwindigkeit
über eine fliegende Runde.
Die Runde war wie lang?
Ja, ein bisschen was über einen Kilometer.
Ein Kilometer, okay. Genau. Wie viel Sekunden?
Ein Schnitt von 143 km/h.
Ach so, im Schnitt, okay, ja, okay.
Genau, also, also man fährt mit Vollgas durch Start und Ziel.
Ja.
Und dann wird der Schnitt von einer Runde berechnet, quasi. Also genau. Die Zeit, Bahnlängen aus, dann Stundenschnitt.
Genau.
Ja, und dann haben wir damals dann schon überlegt, also für die eine Runde hat man genauso viel Geld verdienen können wie für das ganze Rennen, wenn man es gewinnt. Und dann haben wir gedacht, okay, hat man dann da ja, extra einen Anzug fertigen lassen und so was, eigentlich so Schlittschuhläufer, so ganz was Dünns. Eigentlich auch wieder lebensgefährlich, wenn man so das jetzt im Nachhinein alles ein bisschen betrachtet.
Ich finde das alles lebensgefährlich, aber okay.
Ja, ich habe dann eigentlich bloß einen Rückenprotektor, Stiefel.
Was ist das?
Ein Rückenprotektor.
Was ist das?
Rückenprotektor ist ja für die Sicherheit einfach, so, dass die Wirbelsäule geschützt ist beim Aufprall.
Okay.
Ja, und normal fahren wir ja mit richtigen Kevlar-Kombis, also wo Ellbogen, Knie, alles wirklich, wirklich gut geschützt ist.
Mhm.
Ja, die Anzüge sind jetzt nicht gerade so wahnsinnig günstig, aber zur Sicherheit haben die halt echt spitze, also genauso wie es Lederkombis im Rennsport gibt. Ja, und dann habe ich da ja ziemlich schnell Runden hingelegt und habe es bis seitdem, also seit 2006, damit 143,74 immer noch den Weltrekord, der immer noch steht, wo immer noch keiner geschlagen hat.
Wie viel?
143,7.
Also 143,7.
Genau. War dann noch halbwegs km/h schneller, als der bestehende Rekord war. Und der ist.
Das ist ja irre. Also die liegen wirklich so knapp beieinander, ne? Die Rundengeschwindigkeiten.
Klar. Das war ja damals mittlerweile hat er seine Karriere beendet, der achtfache Weltmeister Gerd Riss. Mhm. Also ist achtmal Weltmeister geworden. Der hat 143,3 gehabt oder so. Also das war wirklich eine ganz, ganz knappe Nummer da damals. Also ja, und der Rekord steht noch und ja, das ist jetzt ja auch schon fast 10 Jahre her.
Was hast du da bekommen?
Ja, es war damals 1.000 ausgeschrieben. Es waren 1.000 Euro ausgeschrieben.
1.000 Euro.
Ja, und jetzt, wenn man es ist, ja, man kann das jetzt so nicht rechnen. Also
die
Vorarbeit und alles war natürlich enorm. Also ich habe da nächtelang in der Werkstatt meinen Kopf zerbrochen, wo man nur einen Ticken rausholen kann, dass man einfach nur mal gerade die Spur vielleicht schneller sein kann.
Ja.
Und,
aber da fährt man natürlich alleine. Ne?
Da ist man alleine auf der Piste, ja, genau. Ja, hab dann damals das Gesamtrennen hinterm Gerd Riss als Zweiter. War dann ja so nicht so schlecht. Ja, und dann habe ich mich dann so ein bisschen mit Verletzungen dann immer rumbelangen müssen und habe dann einmal 2 Jahre pausiert, eben aus Verletzungen.
Das gehört zum Geschäft, ne? Verletzungen. Also das heißt, haben alle Fahrer, nehme ich an.
Ja, klar.
Ja.
Also ich kenne wenige, die sich jetzt noch nichts vorhaben. Haben.
Also, cheers. Wow, also krasser Sport, Extremsport würde ich sagen. Kann man das sagen? Ist der so eingestuft, Extremsport?
Ja, ist auch definitiv, wenn man sich irgendwo versichern will oder so,
Das geht gar nicht,
oder? Das geht gar nicht. Also das ist ein Hochgeschwindigkeitssport und der fällt natürlich unter Extremsport.
Hast du mal umgefragt bei Versicherung?
Ja klar, na klar, wie bei Versicherung.
Und die schütteln alle den Kopf ja, und sagen, sie sind völlig irre oder was? Oder?
Ja genau, die sagen, wie sollen wir sie versichern? Das ist, natürlich bin ich ganz normal krankenversichert und alles. Ja, also das ist ja,
aber wie läuft denn das ab, wenn du dann irgendwie mit dem gebrochenen Handgelenk ins Krankenhaus kommst? Die fragen natürlich, wie es passiert.
Ja.
Sagst du auf der Rennbahn?
Ja, das ist jetzt, ja, es ist ja mein Hobby, also das ist ja jeden freigestellt. Also beim Fußball das Gleiche. Also wenn du das hobbymäßig betreibst, ja, und damals war es halt ja dann auch so, das war ja der Grund, warum ich dann meine Profikarriere mehr oder weniger an den Nagel gehängt habe. Ich habe mir dann wahnsinnig oft weh da. Und das hat mir dann wieder genötigt, 2-3 Wochen später wieder auf dem Motorrad zu sitzen.
Okay.
Um meine Gesundheit mehr oder weniger eigentlich an die Wand zu fahren. Weil ja du die Kohle brauchst. Du musst am Monatsende deine Rechnungen zahlen. Und natürlich sagt dann die Bank nicht, ja, jetzt, sie haben sich jetzt verletzt, sie können sie erst in 3 Monaten zahlen. nee. Klappt halt mal nicht. Und ja, das war ja dann der Grund, warum ich dann mich eben selbstständig gemacht habe, meine Rennen reduziert habe und einfach gesagt habe, die Rennen, wo ich fahre, und suche ich mir aus. Nicht so, wie es früher war, dass ich gesagt habe, ich muss Rennen fahren, sondern ich fahre einfach da, was mir Spaß macht, und es funktioniert eigentlich am allerbesten.
Genau, und da sind wir wieder bei der Frage, wie läuft es denn gerade mit der Meisterschaft? Oder fährst du gerade Meisterschaft? Was fährst du denn gerade?
Ja, ich fahre aktuell die Süddeutsche Baumeisterschaft, und die habe ich mit dem gesamten 2. Platz beendet dieses Jahr. Und jetzt steht ja nur noch die Deutsche Meisterschaft aus.
Und da bist du dabei?
Ja, für die Deutsche Meisterschaft habe ich mich qualifiziert. Und die hätte eigentlich ja schon vor 3 Wochen sein sollen. In Bad Hersfeld, das ist Erfurt, Hessen.
Ja.
War eine Grasbahnveranstaltung, die absolut ins Wasser gefallen ist.
Also Regen.
Regen.
Bei Regen wird ein Rennen abgesagt und so.
Klar. Nein, ist nicht grundsätzlich.
Also bei starkem
Regen. Bei starkem Regen. Also es ist das Wasser auf der Bank gestanden. Es wäre unverantwortlich gewesen, da uns Jungs raus zum Schicken und da gesagt, fahrt's. Wir hätten schon fahren können, aber es wäre keine faire Entscheidung für die Deutsche Meisterschaft gewesen. Ja, und dann kommen wir jetzt auf das nächste Jahr dann vorhin, was du vorhin ja schon gefragt hast zum Sprechen. Also ich bin ja Vorstand bei uns im Rennsportclub Pfarrkirchen. Wir haben dann, ja, was heißt nicht wir, ich bin ja da als Fahrer ja vor Ort gewesen, und ich habe dann ja kurzerhand entschlossen, sage ich, wir sind eigentlich eh schon das letzte Rennen im Jahr, also wir sind am 27. September.
Also mir heißt Pfarrkirchen.
Ne? Genau, ich und die Vorstandschaft, oder umdreht die Vorstandschaft und mich und mich. ja, es ist, nein, es gibt, so wie es bei Freeclubs ist, einen 2. Vorstand, Sportleiter und.
Ja, EV-Wesen ist eine eigene.
Genau, richtig.
Geschichte, ja.
Und, ja, da habe ich dann kurzerhand entschlossen, dass wir halt die Deutsche Meisterschaft, dass wir versuchen, mir das auszutragen. Also, nachdem es nicht so arg viele Veranstalter mehr gibt, die das machen können. Ja, und mir das natürlich auch als Fahrer ein bisschen entgegenkommt, klar.
Bis zu Hause.
Im eigenen Wohnzimmer Deutsche Meisterschaft zum Fahren ist natürlich
klar.
Vor heimischem Publikum, Familie, Fans, die wohl im Umkreis sind.
Wie viel kommen da so Pfarrkirchen, was schätzt du?
Ja gut, es kommt ja immer, wir sind halt immer ein bisschen wetterabhängig. Wir haben letztes Jahr einfach ein bisschen Pech gehabt mit unserem Rennen. Es war mitten im Sommer bei 36 Grad. Haben jetzt natürlich viele Leute gesagt, wir legen uns irgendwann am See, was ich ja natürlich auch verstehe. Klar. Da sind halt natürlich nur die Hardcore-Sandbahn-Fans gekommen, und mei, das waren halt dann leider halt bloß 1500 zahlende Zuschauer. Ja. Aber ich hoffe natürlich schon, dass wir mit 3000 Zuschauern vielleicht rechnen könnten oder so. Das war ja.
Wann ist das jetzt?
Das ist also jetzt am, nicht den Sonntag, sondern der kommende Sonntag, 27. September.
27. September.
Genau, Sonntag, genau. Nachmittag.
In Pfarrkirchen auf der Trabrennbahn.
Auf der Trabrennbahn, genau, richtig.
Also bitte Leute, wer Lust hat, geht dahin, ne? Schaut euch das an, was kostet so ein Eintrittsticket?
Ja, also unser Eintritt sind, also denk mal, dass das ja ganz okay ist. Also 15 Euro kostet ein Ticket für den ganzen.
Was krieg ich geboten?
Ja,
also euch natürlich.
Ja, klar. Es geht um 9:30 geht das Training los.
Morgens?
Morgens um 9:30, also man muss natürlich nicht um 9:30 da sein. Es geht um 9:30 das Training los, da kriegt jeder Fahrer die Möglichkeit an zwei freien Trainings. Es gibt dann noch ein Startbahntraining, wo jeder Fahrer die Möglichkeit noch hat, am Startband, also seine zwei, also geht über zwei Runden, aber bloß im Testen, passt die Kupplung, passt mein erster Gang und
habe ich Motorrad, die Bahn.
Genau, habe ich alles gut eingestellt und ja, dann ist eine Mittagspause natürlich, ja, rund ums ganze Stadion, also dann ist man mit Essen und Trinken ganz gut versorgt und alles. Ja. Und ja, dann geht um 13:30, also um 1.
Gibt's eine gute Wurst?
Ja, natürlich.
Pfarrkirchen, hallo Leute, wirklich eine gute Wurst.
Ja. Okay. Und ja, es ist dann um 1 Uhr, also dann geht die Fahrervorstellung los. Also da wird natürlich also auf der Bahn jeder einzelne Fahrer persönlich vorgestellt. Ja, und um 13.30 Uhr beginnt dann der erste Rennlauf. Denk mal, dass die ganze Veranstaltung so, wenn keine Unfälle passieren, was man natürlich ja nicht hoffen. Natürlich.
Klar. Hoffe ich auch. Also viel, viel Glück für euch da an dem Tag.
Ja. Und ja, und normal müsste das, sage ich mal, so nach 2-2,5 Stunden sowas das Rennen dann durch sein. Und ja, und
dann gibt es eine Aftershow-Party.
Ja, natürlich.
Wir haben wie nennt man das? After-Race?
After-Race-Party nennt man das Ganze. Okay.
Vielleicht bin ich eingeladen, dann komm.
Ja, das glaube ich, kriegen wir mit Sicherheit hier, Roland.
Ja, ja. Und dann gibt es irgendwie Musik und Show und.
Ja, es ist noch auf der Bahn natürlich, durch die wir ja mit die deutsche Meisterschaft erfahren, werden natürlich die drei Erstplatzierten von der deutschen Meisterschaft, ist auf der Bahn sofort gleich im Anschluss nach dem letzten Lauf die Siegerehrung auf der Bahn.
Ja. Werdet ihr auch so klassisch mit Sekt besprüht und so?
Ja, bei der deutschen Meisterschaft ist das schon so.
Schon so. Klar. Wie fühlt sich das eigentlich an, dieses Sekt besprühen?
Scheiße, ja,
weißt du. Hinterher klebt alles,
oder? Ja, das klebt alles so und es stinkt fürchterlich.
Echt? Also, okay. Ich habe mich immer gefragt, das muss doch irgendwie blöd sein, oder?
Ja, das ist. Ja, du in dem Moment ist dir das eigentlich, wenn du da wirklich auf dem Treppchen stehst, dann ist dir das eigentlich relativ egal.
Aber hinterher ziehst du die Klamotten.
Genau, und denkst du, oh, wie eklig ist denn das eigentlich? Aber ja, es gehört dazu.
Ja, klar.
Und ja, und was mich natürlich dieses Jahr ganz besonders freut, ist ja der Andreas Ruschka. Einige kennen ihn ja vielleicht.
DSDS habe ich gehört.
Nein, nicht DSDS, sondern Deutschland sucht das Supertalent.
Ach, Talent war
es. Supertalent, okay. Genau. Und ja, der hat. So eine Straßenmusik aus Simbach und
also auch in der Gegend für die Leute, die sich
genau, hier nicht auskennen. Simbach am Inn, das sind gerade mal so, glaube ich, 25, 30 Kilometer von Pfarrkirchen weg. Ja, ist also ein guter Kumpel von mir und ja, mittlerweile, beziehungsweise damals hat der Polen ja direkt ins Finale gewählt, weil er gesagt hat, der Junge kann was. Und mittlerweile jetzt hat er zweite Single auf dem Markt und ja, gesagt, er findet das cool.
Spielt da.
Genau, und er wird nach dem Rennen da
Konzert geben.
Wird da so ein paar von seinen Songs zum Besten geben und natürlich auch Autogramme dabei. Und
also alles bei den 15 Euro inklusive.
Genau, das ist alles bei den 15 Euro inklusive.
Rennen und so, ja.
Genau.
Wunderbar.
Faire Eintrittspreise, glaube ich, wo es Bier angeht. Ich glaube, ein Bier kostet 2 Euro oder so.
Und kann man nichts sagen.
Nee, also und, das ist.
Wie viele Leute haben da Platz in Pfarrkirchen? Also Zuschauer?
Ja, bestimmt hätten da 10.000 Platz.
Ach echt?
Ja, bestimmt.
Pfarrkirchen haben ja gerade mal 10.000 Einwohner.
Ja, da haben wir ja schon wieder das Problem. Wir haben ja gar nicht so viele Eintrittskarten drucken. Obwohl, müssen wir wahrscheinlich Eintrittskarten stempeln. Aber das wird jetzt nicht der Fall sein.
Soll ich noch ein paar ausdrucken?
Nee, aber früher, also so, wo ich da gesagt habe, so in den 70er Jahren, also war das gang und gäbe, dass in Pfarrkirchen 15.000 Zuschauer.
Siehst du mal.
Das war...
Was hättest du jetzt gerne für den 27. war es, ne?
Ja, also und, 27. ist der Termin, ja. Nein, was hätte ich gern?
5.000?
Ja, diese 5.000 waren also, da.
Das war schon mal okay.
Das war der Hammer. Also so viel Zuschauer hätten wir ja seit Jahren schon nicht mehr gehabt. Also, das war ja absolut brutal. Natürlich, ich mache es ja jetzt auch nicht gerade als Veranstalter, man hat das ganze Jahr mit so einer bis zu
du so bist da ja Mitveranstalter in dem Sinne, genau, dass du das jetzt hierher gezogen hast.
Genau. Hat man ja wahnsinnige Arbeit. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, okay, da ist die Bahn, es geht los. Also Behördengänge, Fahrerverpflichtungen, es hängt
zu. Müsst ihr euch auch um den Belag der Bahn kümmern?
Klar, wir müssen Bahndienstfahrzeuge organisieren, Trecker, schwere Fahrzeuge, die den Bahnbelag angleichen und alles. Also das ist, ja, das ist alles Sache vom Verein.
Ja, klar.
Und ja, da macht es natürlich, sage ich mal, nicht als Veranstalter.
Und Fahrer.
Und Fahrer sind ja, ist natürlich immer besser, wenn mehr Zuschauer da sind. Als Fahrer ist ja,
natürlich,
wenn die Fans an Ajo bin, das ist, ja, das ist schon mal,
ist schon mal was,
ein Ansporn, natürlich, ja, den, wo man dann hat. Und gerade bei einer Heimveranstaltung ist das natürlich, ja.
Kann man eigentlich auf euch wetten?
Ist ganz schwierig. Man hat das damals in Berlin, Karls Horst eben, also das war ja damals so eine einmalige Veranstaltung, hat man wetten können.
Ja. Klassisch wie beim Pferderennen, Totalisator und...
Ja, es hat für jeden Fahrer Quoten gegeben, also ja, die, wo sie unter während dem Rennen auch geändert haben.
Mhm.
Natürlich war damals meine Quote als Rookie sauschlecht.
Und aller Sau, ja.
Gegenüber
und
dem
dann fährst Achtfachen. Du da aber irgendwie die schnellste Runde.
Ne? Genau, danach war es Rennen, dann ist meine Quote schon gestiegen, weißt du, und dann weiß ich noch ganz gut, hat sich mein Mechaniker tierisch geärgert, weil er gesagt hat, oh, so eine Scheiße hätte ich doch lieber gleich eine Karten gekauft, hat er gesagt. ja, aber das hat sich dann im Endeffekt nicht durchgesetzt, weil ja, ich sag mal so, die ganzen Wettbüros, die müssen ja die Quoten erstellen und alles, ja, und das ist wahnsinnig schwierig in unserem Sport, weil, ich sag mal, so ein Traber, also ich habe mir das jetzt gerade am Pfingsten bei uns angeschaut, das ist ja eigentlich unterm Strich eine ganz komplizierte Geschichte.
Ja.
Also ich bin ja da gar nicht durchgestiegen, also ich bin halt wirklich so mit meinem Minimaleinsatz halt da hier und wollte halt einfach mal wissen, wie sowas abläuft. Und ich habe natürlich meinen Minimaleinsatz verloren, aber das war ja
2,50 Euro
irgendwie so, ja, ich habe da einfach mal so drauf los und habe mir dann die Zeitung da angeschaut und das Pferd hat das und das macht das und ja, man müsste da, glaube ich.
Gibt es da so eine Zeitung oder Zeitschrift für euren Sport eigentlich?
Ja, klar, der Bahnsport aktuell ist eine eigene, also wirklich nur über Bahnsport. Es wird aber über bei Motorsport aktuell. Speedweek hat eine eigene Sparte, Bahnsport.
Aber finde ich im Internet wahrscheinlich.
Ja, klar, im Internet. Man, und das, ja, speedway.org.
Okay.
Oder, wie gesagt, Speedweek hat, ja, ich glaube, mittlerweile die führendste Motorsportzeitschrift.
Okay.
Natürlich aus Österreich, Betreiber.
Was heißt natürlich aus Österreich?
Ja, der Betreiber ist von Fuschl am See, also die meisten wissen, über wen man da dann, glaube ich, spricht.
Okay, ja.
Und ja, da also gibt es eine eigene Sparte.
Limonade.
Klar. Und okay. Ja, und
nee, aber das fände ich ja witzig, da auch mal mitwetten zu können. Das wäre irgendwie lustig, also.
Ja,
aber das dürft ihr gar nicht so anmelden, ne? Also wenn du jetzt...
Es ist ganz, ganz schwierig. Also man muss natürlich erstmal, ich habe mich da schon mal ein bisschen informiert, aber man muss erstmal da zum Freistaat Bayern gehen, muss da erst einmal Genehmigung einholen und dann muss das alles geprüft werden. Also das ist
Glücksspiel.
Genau, Glücksspiel. Und es ist ein wahnsinniger Aufwand, das Ganze. Und ja, ich denke jetzt einfach mal, natürlich darf das Ganze ja für einen Fahrer vielleicht lukrativer werden, weil beim Pferdesport ist natürlich ja so.
Könntest was drehen, meinst du, oder wie?
Ich denke, dass ja beim Pferdesport ja, dass die Veranstalter ja viel Gewinne auszahlen können. Ja. Wenn
nee, es würde natürlich die Preise erhöhen.
Genau, das habe ich jetzt damit gemeint gehabt. Also genau. Einen Siegpreis, also eine Siegprämie erhöhen. Und naja, aber ja. Wie gesagt, mittlerweile hat sich da noch keiner so richtig an die ganze Geschichte rantraut.
Naja, wenn eventuell nach unserem Podcast wieder Zehntausende wie in den 70er, 80er Jahren dahin gehen, dann könnte sich das wieder rechnen.
Dann wäre es wieder leichter, ja.
Dann gucken wir mal, ob das hinhaut. Toll. Also ich habe viel gelernt. Ich will es auch nicht zu in die Länge, weil ich denke, die meisten Leute haben einigermaßen begriffen, um was es geht. Ich will Danke sagen. Vielen Dank, Markus.
Ja, ich sag dir natürlich auch Danke, Roland. Hat echt Spaß mit dir gemacht.
Ja, super. Und falls du noch irgendwas auf dem Herzen hast, da ist das Mikro.
Ja, mei, was hast du auf dem Herzen? Vor allem, ich habe es dir vorhin gesagt, also für mich war halt immer wichtig, dass ich unsere Veranstaltung da echt gesund überstehe und dass alles gut funktioniert. Und dass man natürlich so viele Zuschauer, wie es irgendwie gerade möglich irgendwie herbringen könnten und so. Und und wenn der eine oder andere natürlich da kommen darf, einfach vorbeikommen. Wir sind jetzt nicht wie in der Formel 1 oder in der MotoGP, unsere Fahrerlager sind offen. Mhm. Es hat wirklich jeder Zuschauer Kontakt zum Fahrer, also man kann ganz nah zum Fahrer hin, man kriegt Autogramme, also es ist da jetzt keiner irgendwie da dabei, der sagt, boah, geht nicht oder sonst was, also die sind alle echt locker und offen.
Also keine Zäune und VIP-Bereiche
und so. Und wir sind da
mit den Zuschauern sehr verbunden. Natürlich suchst du noch Sponsoren, ich habe keine Ahnung, an alle Sponsoren.
Ja, klar, klar.
Unterstützt die eventuell, also.
Ja, klar, also und wir sind jetzt nicht gerade, also gut, als Veranstalter ist das jetzt halt mit Programmheft und alles, das ist schon durch und aber ja, gern, also und, was am Verein betrifft oder mich auch als Fahrer betrifft, bin ich da für alles offen auf jeden Fall.
Ich werde, wenn du es mir erlaubst, das machen wir gleich off record, deine E-Mail-Adresse oder so dann weitergeben.
Ja, klar, gerne.
Ne? Gerne. Sag ich danke und hat Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt und danke, Markus.
Ja, danke dir, Roland.